Liebe Gemeinde, der Text auf den heutigen Bußenbettag ist das Evangelium aus dem Lukas-Evangelium, dem 13. Kapitel, dort aus dem Reisebericht ab Vers 22. Und Jesus ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinest du, dass wenige gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Denn viele werden, das sage ich euch, danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht können. Von da an, wenn der Herr Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr dann anfanget, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf, wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht, wo ihr her seid. So werdet ihr dann anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen: Ich weiß nicht, wo ihr her seid. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Amen. Fragestunde im Bundestag. Abgeordnete haben die Möglichkeit, ihre Fragen an die Regierung zu stellen. Minister müssen sich schnell Akten besorgen, um Rede und Antwort zu stehen. So fragt einer: Das Baumsterben zieht immer breitere Kreise. Weite Teile unserer Wälder sind davon betroffen. Die Katastrophe ist fast vollständig. Was tut die Regierung, um wenigstens Teile des deutschen Waldes zu retten? Natürlich hat er schon längst die Antwort in der Tasche. Er ist zutiefst davon überzeugt, dass die regierungsamtlichen Gesetze vom Einbau von Katalysatoren und Entschwefelungsanlagen keineswegs genügen können. Diese halbherzigen Auflagen können nie und nimmer das Übel beseitigen. Dilettanten sind am Werk, blauäugige und kurzschlüssige. Wenn er trotzdem fragt, so deshalb, weil er die Fehler der Regierung aufdecken will, die ministerielle Inkompetenz soll an den Pranger gestellt werden. Auch dem letzten Bürger sollen die Augen dafür aufgehen, wie schwach die Regierungsbank besetzt ist. Fragestunde im Bundestag zielt auf die Ohnmacht der Regierung. Hier aber ist nicht Fragestunde im Bundestag. Hier ist Fragestunde auf der Straße. Schrifttheologen haben die Gelegenheit, ihre Fragen an diesen Wanderprediger loszuwerden. Er muss sich keine Akten besorgen, um Rede und Antwort zu stehen. Und so fragt einer: Das Jüngersterben zieht immer breitere Kreise. Weite Teile unserer Gemeinden sind davon betroffen. Die Katastrophe ist fast vollständig. Meinst du, dass mit deinen Reden wenigstens einige deiner Anhänger gerettet werden können? Natürlich hat dieser Pharisäer die Antwort schon in der Tasse. Er ist zutiefst davon überzeugt, dass mit diesen Reden von Kreuz, Leiden und Tod nicht zu helfen ist. Mit solch herzerweichenden Reden ist dem Übel nie und nimmer beizukommen. Ein Dilettant ist am Werk, blauäugig und kurzschlüssig. Und wenn er trotzdem fragt, so deshalb, weil er die Schwäche dieses Heilands herausstellen will. Diese spirituelle Inkompetenz soll an den Pranger gestellt werden. Auch dem letzten Juden sollen die Augen dafür aufgehen, wie schwach dieser Messias ist. Die Fragestunde auf der Straße zielt auf die Ohnmacht Jesu. Aber Jesus zu fragen, ist immer ein Wagnis. Er gibt keine Erklärung ab. Er liest aus keinen Akten vor. Er gibt keine Informationen weiter, die ihm schnell aus seinem Hause zugespielt wurden. Wer Jesus fragt, wird immer in Frage gestellt. So ist das. Wer Jesus fragt, wird immer in Frage gestellt. Du fragst mich, werden wenige gerettet? Ich frage dich, wirst du gerettet? Du fragst mich, werden wenige selig. Ich frage dich, wirst du selig? Du fragst mich, werden wenige ans Ziel kommen? Ich frage dich, wirst du ans Ziel kommen? Diese Frage stellt auch uns in Frage. Was nützen uns Informationen über Gott und die Welt, wenn die Proklamation laut wird, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern? Es kommt der Tag, an dem alle Wissensfragen, werde ich Logarithmen verstehen? Werde ich in der lateinischen Grammatik durchsteigen? Werde ich hinter Goethes Faust kommen? Es kommt der Tag, an dem alle Wissensfragen zurücktreten hinter der Gewissensfrage, werde ich gerettet werden? Es kommt die Stunde, in der alle Lebensfragen, werde ich meinen Beruf behalten können? Werde ich überhaupt eine Arbeitsstelle bekommen? Werde ich immer ledig bleiben müssen? Es kommt die Stunde, in der alle Lebensfragen hinter der einen Überlebensfrage weichen müssen, nämlich, werde ich selig werden? Und es kommt der Augenblick, in dem alle Schicksalsfragen, werde ich jetzt krank? Werde ich leidend? Muss ich ins Altenheim? Oder werde ich in einem Atomkrieg wie eine Kerze verbrennen? Es kommt der Augenblick, in dem alle Schicksalsfragen hinter der einen Entscheidungsfrage nichtig werden. Komme ich ans Ziel? Kommst du ans Ziel? Werden wir alle miteinander ans Ziel kommen? Wen diese Frage nicht berühren, der soll jetzt seinen eigenen Gedanken nachhängen. Den anderen aber will Jesus mit drei Anschlussfragen ein Stücklein auf dem Wege weiterhelfen. Erstens, gehst du durch die enge Tür? Steigst du durch die Hintertür? Oder klopfst du an die verschlossene Tür? Zum Ersten, gehst du durch die enge Tür? Bauherren großer Häuser fügen große Türen ein. Denken wir etwa an de la Guipière, der um 1760 für Herzog Karl Eugen die Solitude erbaut hat. Doppelte Treppen führen hinauf zum ovalen Rundbau. Durch große Flügeltüren kann dieses Lustschlösschen betreten werden. Oder denken wir an Professor Littmann, der so um 110 für König Wilhelm das große Haus der Württembergischen Staatstheater errichtet hat. Die mächtige Freitreppe zieht die Leute geradezu an. Durch schöne Glastüren sind die Besucher eingeladen. Oder denken wir auch an einen Paul Bonatz, der um 1920 für die Stadt den Hauptbahnhof konzipiert hat. Diese mächtige Halle kann vom Norden und Süden und Westen her betreten werden. Die Metalltüren haben die weiten Maße des beeindruckenden Baues. Bauherren großer Häuser bauen große und offene Türen. Und Gott? Und Gott? Sein Bau ist nicht mit Händen gemacht, nicht mit Ziegelsteinen gemauert, nicht mit Beton gegossen. Wir wissen überhaupt nichts über diese Architektur, weil sich Gott nicht in die Pläne gucken lässt. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Trotzdem wissen wir so viel, dass dieser Reichsgottesbau schöner ist als alle Schlösser, mächtiger als alle großen Häuser, gewaltiger als alle Hallen zusammen. Er ist nicht raummäßig begrenzt, sondern bietet Platz für alle. Er wird nicht als Museum verwandt, sondern wird als Heimat bewohnbar. Er ist nicht alle 50 Jahre renovierungsbedürftig, sondern ist für die Ewigkeit gebaut. Das Reich Gottes hat unvorstellbare Ausmaße, unzählbare Räumlichkeiten, ein himmelweites Dach und nur eine einzige enge Tür. Ausleger haben sich die Köpfe zerbrochen. Warum? Warum nur eine einzige enge Tür? Liebe Gemeinde, Gott will, dass wir nur einzeln eintreten. In der Masse soll sich keiner verstecken können. Im Sog soll keiner mitgezogen werden. Ins Reich Gottes, in den Himmel, schwimmt man nicht hinein. Nur einzeln kann man das Reich Gottes betreten. Und Gott will, dass wir mit gebeugtem Kopf hier eintreten. Mit erhobenem Hauptes soll sich keiner ins Reich Gottes trauen. Mit stolz geschwellter Brust darf dort keiner leben. Nur mit gebeugtem Kopf kann man dort hinein. Und Gott will, dass wir mit leeren Händen ankommen. Mit vollen Händen kann man sich nicht hineinzwängen. Die Schätze, die Lasten, die Bündel von Sorgen, die wollen zuerst abgenommen sein. Jesus, der an dieser Tür steht, der von sich sagen konnte, ich bin die Tür, der sieht jeden Einzelnen, der grüßt jeden Gebeugten und der sagt jedem Belasteten, gib deine Schuld mir, gib deine Last dieses Morgens mir, gib deine Verzweiflung mir. Liebe Freunde, nur wer sich nicht vermassen lässt, nur wer seine Lasten sich aus der Hand nehmen lässt, nur wer sich selber klein macht, der kann durch die enge Tür ins Reich Gottes. Und deshalb die Frage, gehst du durch die enge Tür oder steigst du durch die Hintertür? Das ist die zweite Anschlussfrage. Steigst du durch die Hintertür? Bauherren großer Häuser fügen nicht nur Eingänge ein, einen Eingang ein. Sie bauen andere dazu. Die Solitude hat nicht nur Flügeltüren für die Gäste, sondern auch Nebentüren für die Lakaien. Und das große Haus hat nicht nur Glastüren für die Besucher, sondern auch Seitentüren für das Personal. Und der Bahnhof hat nicht nur Metalltüren für die Reisenden, sondern auch Kellertüren für die Bediensteten. Bauherren großer Häuser denken an Hintereingänge und Hintertüren. Auch Gott. Er kann doch sein Reich nicht nur durch eine einzige enge Tür betreten lassen. Hat er nur eine enge Tür? Die einen denken an die Nebentür der guten Werke. Meine Spenden für die Erdbebengeschädigten und meine Steuern für die Kirche, die können doch nicht für die Katz gewesen sein. Meine Besuche bei der kranken Nachbarin und meine Aufwendungen für die Kinder können doch nicht zum Fenster hinausgeworfen sein. Die Pluspunkte sind doch ein Sesam, öffne dich für diese Nebentür der guten Werke. Und andere denken an die Seitentür der billigen Gnade. Weil es Jesus das Leben gekostet hat, habe ich ein Freibillett. Auch nach dem 500. Geburtstag von Martin Luther kann die Lehre vom völlig umsonst selig werden doch nicht ungültig geworden sein. Auch ohne meinen Glauben, ohne meinen Willen, ohne mein Leben, ohne mein Gebet steht doch diese Tür sperrangelweit offen. Und die Dritten, die denken an die Kellertür für Spätheimkehrer. Das Leben war so voll, so beschäftigt war ich, dass kein Gedanke für die Ewigkeit blieb. Aber jetzt im Alter, kurz vor dem Sterben, nach einem gottlosen Leben, da keimt der Wunsch, doch auch selig zu sterben. Der liebe Gott wird doch immer ein Türchen für mich offen haben. Täuschen wir uns nicht. Das Reich Gottes hat keine Nebentüren. Viele werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Gottes Bau hat keine Schlupflöcher. Wie oft habe ich euch gerufen und ihr habt nicht gewollt? Gottes Reich hat keine Hintertüren. Niemand kann damit rechnen, dass Gott beide Augen zudrückt, dass er 5 Grad sein lässt und ausgerechnet wegen meinem Sonntagsgesicht mir einen Sondereingang verschafft. Er hat einen Eingang geschaffen, ohne die Aufschrift Zutritt verboten, ohne den Aufkleber Only for white people, nur für weiße Leute, ohne irgendwelche Bemerkungen, nur fürs Personal. Eine Tür offen für alle, an der er steht, und der er an diesem Morgen wieder ruft, Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr nicht wisst, wie es morgen weitergeht, in dieser Zeit der Aufrüstung und der Nachrüstung. Kommet her zu mir alle, die ihr zu Hause so große Schwierigkeiten habt in der Familie, die ihr depressiv seid und euch weiterschleppt von Tag zu Tag. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dort müssen wir uns einfädeln. Dort müssen wir Schlange stehen. Dort müssen wir hindurchkommen. Dort müssen wir rein. Wer durch die Hintertür steigen will, versteigt sich bestimmt. Steigst du durch die Hintertür? Und das Letzte. Klopfst du an die verschlossene Tür? Bauherren, große Bauwerke denken an geöffnete Türen. Was sollte ein Bauwerk, an dem steht, diese Türen werden nie geöffnet? Nach Schließungszeiten und Renovierungsarbeiten müssen die Schlösser wieder entriegelt werden. Bauherren denken an offene Türen. Und Gott? Jesus erinnert an eine Sitte der damaligen Zeit. Wenn einer ein Fest gab, dann wurden die Einladungen verschickt und die Türen sperrangelweit aufgemacht. Und dann kamen sie. Wenn aber die Kerzen angezündet wurden und die Musik intonierte und das Fest begann, dann wurden die Türen so gemacht und verschlossen. Verspätete kamen an, mit einem Satz nahmen sie die Treppen und klopften, aber sie hörten nur die eine Stimme: Ich kenne euch nicht. Sie schüttelten mit den Köpfen, sie schnappten nach Luft, sie zogen die Einladung aus der Tasche und dann trommelten sie. Nun hören Sie mal, das geht doch nicht, das ist doch Unsinn, wir sind nicht irgendwer, wir gehören dazu, wir sind eingeladen. Machen Sie keinen Blödsinn, schließen Sie kurz auf. Und von innen kommt nur die wiederholte Stimme: Ich kenne euch nicht. Liebe Freunde, Gottes Tür steht nicht immer offen. Einmal fällt sie ins Schloss. Es gibt ein zu spät. Verspätete werden kommen und klopfen: Herr, ich bin doch getauft. Ich bin konfirmiert. Ich bin christlich getraut. Und Gott sagt: Ich kenne dich nicht. Verspätete werden kommen und trommeln und sagen: Ich habe doch bezahlt, ich habe doch geopfert, ich habe doch die Bibel gelesen. Und Gott sagt: Ich kenne dich nicht. Und Verspätete werden kommen und lamentieren: Ich bin doch ein ordentliches Gemeindeglied, ich bin doch ein bewährter Mitarbeiter, ich bin doch ein ordinierter Amtsträger. Und Gott sagt: Ich kenne dich nicht. Wenn ein Nachbar sagt: Ich grüße dich nicht, dann ist das schlimm. Wenn ein Kind mir sagt: Ich mag dich nicht, so ist das schlimmer. Wenn meine Frau zu mir sagt: Ich liebe dich nicht, dann ist das noch schlimmer. Aber am allerschlimmsten ist, wenn Gott zu mir sagen wird: Ich kenne dich nicht. Gott kennt nur die, die nicht nur einen äußerlichen Kontakt mit ihm gepflegt, sondern die in innerster Lebensgemeinschaft mit ihm gelebt haben. Kennen meint die innerste Lebensgemeinschaft, das Offensein füreinander und das Halten aneinander. Wer also seine Schuld an diesem Morgen ablegt, wer in ständigem Sprechkontakt mit diesem Jesus lebt und wer in der Gemeinschaft seiner Leute auf dem Wege zur Ewigkeit ist, der wird einmal dies andere hören: Ich kenne dich, ich grüße dich, ich freue mich, dass du da bist. Einmal werden die Kerzen angezündet, einmal wird das große Halleluja intoniert. Einmal beginnt das Fest, einmal. Ob sie dann auch dabei sind? Und sie? Und sie? Amen. Wir beten. Großer Gott, du bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Von deiner Liebe ist niemand ausgeschlossen. Aber du weißt, wie es unter uns aussieht. Du weißt, wie wir leben, voller Misstrauen gegeneinander, verschlossen und selbstherrlich, gedankenlos und belastet mit Sünden. Du siehst es im Schmerz um deine Leute, aber du willst dich uns doch mitteilen, und du hast es getan in Jesus Christus. Gib uns, wir bitten dich, den Geist, der von dir und dem Sohne ausgeht und der uns zu dir hinzieht. Wir sind durch nichts anderes zusammengehalten als durch deine Liebe. So bewahre uns nun um Christi willen vor aller Bitterkeit, vor allem Hochmut, vor allem unnötigen Sorgen. Mache uns bereit, jeden Menschen so anzusehen, als könnte er im nächsten Augenblick schon für dich gewonnen sein. Sei du besonders mit allen, die im öffentlichen Leben stehen. Wir bitten dich an diesem Morgen für diejenigen, die in den Regierungen der Völker die Verantwortung tragen. Ob sie Christen sind oder nicht, sie sind deine Menschen und du kannst ihnen Herz und Vernunft lenken, dass sie Einfälle bekommen, die dem Frieden dienen. Herr, wir wissen, dass wir um fast unmöglich Erscheinendes bitten, aber bei dir ist es möglich und deshalb bitten wir um Jesu Christi willen. Amen.